Hallo zu Recruity Radio, dem Recruiting und HR-Podcast von Recruity. Ich bin Luisa Spadel und heiße euch herzlich willkommen bei der heutigen Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Bei uns könnt ihr einen Blick hinter die HR-Kulissen werfen. Ob neue Trends, bewährte Praktiken oder persönliche Tipps und Tricks unserer Gäste. Hier findet ihr die Antworten auf eure Fragen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Recruity Radios. Heute sitze ich virtuell der Jelena Klingenberg gegenüber. Hallo Jelena, schön, dass du dabei bist.
Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir wollen heute über die großen Themen mentale Gesundheit, Wellbeing am Arbeitsplatz sprechen. Und ich glaube, wir haben uns mit dir den perfekten Gast dafür ausgesucht. Vielleicht magst du dich selbst einmal vorstellen, mal erzählen, wer du bist, was du machst, was treibt dich an. Wer ist Jelena?
Hi, ich bin Jelena Klingenberg, Gründerin von Happy People, und wir sind eine HR Full Service Agency. Wir sind ein Startup, das sich auf die Fahne geschrieben hat, anderen Unternehmen zu helfen, sich menschenzentriert aufzustellen und eben eine nachhaltige Organisation zu bauen. Und das machen wir auf zwei Arten, entweder als ausgelagerte HR-Abteilung, wir nennen das HR as a Virtual Service, das meistens dann für kleinere Unternehmen, oder eben als Consultants, eben für andere HR-Departments oder People and Culture-Departments oder eben größere Organisationen. Und da ist natürlich Wellbeing eines der wichtigsten Elemente, mit denen wir tagtäglich zu tun haben und auch arbeiten. Ich bin selber Psychologin und beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema gesunde Arbeit und aber eben auch Glück bei der Arbeit, Zufriedenheit bei der Arbeit.
Genau. Ja, euer Unternehmensname hat es ja eigentlich auch auf den Punkt getroffen, Happy People, auch wenn es nicht so ganz geschrieben wird, aber man kann es ja so lesen, oder?
Ja, absolut. Also wir haben die Vokale zwar weggelassen, aber es spricht für unser Gehirn, dass wir es trotzdem direkt erkennen. Das finde ich sehr schön.
Genau, also im Kern geht es um glückliche Mitarbeiter, und da ist natürlich das Thema der mentalen Gesundheit oder generell der Ausgeglichenheit, des Wellbeings am Arbeitsplatz eigentlich ganz wichtig und sollte ganz vorne mit dabei sein, ist es ja aber nun mal nicht immer. Vielleicht können wir einmal am Anfang einsteigen und irgendwie nochmal schauen, warum ist dieses Thema oder warum muss dieses Thema von Unternehmen wirklich ernsthaft angegangen werden?
Naja, ich sag mal so, also Wellbeing landet sehr häufig in der Ecke, ich tue meinen Mitarbeitenden etwas Gutes, damit es ihnen gut geht. Aber tatsächlich ist es ja im Interesse eines Unternehmens, eines jeden Unternehmens, resiliente und gesunde Mitarbeitende zu haben, die sich gern und leistungsstark für die Organisation auch einbringen. Und deswegen ist es eigentlich per Default, finde ich, total im Sinne einer Organisation, eines Unternehmens, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeitenden eben gesund und munter ihre Arbeit verrichten können, sage ich jetzt mal.
Ja.
So. Und jetzt darf man aber auch nicht vergessen, wir befinden uns gerade in einer Welt, die so super schnelllebig ist und so komplex geworden ist, mit so vielen Informationsfluten, dass es für uns alle ja teilweise richtig overwhelming ist, wenn man so sagen kann, den Arbeitsalltag zu bestreiten. Und da ist natürlich das Risiko größer, dass man irgendwie dann auch schnell ausfällt.
Ja, und vor allem, wir verbringen ja auch ein Drittel unserer Lebenszeit, wie viel ist es nochmal, bei der Arbeit?
Ach, 90%.
Oder 90%, je nachdem. Nee, aber auf jeden Fall ja ein Großteil unserer Lebenszeit bei der Arbeit, bei unserem Arbeitgeber mit Kolleginnen. Das heißt, wenn es mir schlecht geht, aus persönlichen Gründen oder durch die Arbeit, hat das natürlich einen direkten Einfluss auf Unternehmen und den Arbeitgeber. Deswegen ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, der vielleicht manchmal ein bisschen unterschätzt wird.
Absolut.
Ja, wir haben vor kurzem unsere neue HR-Studie rausgebracht, den Recruiting Pulse Check 2023. Da haben wir unter anderem Jobsuchende danach gefragt, welche Gründe sie haben, ihren Arbeitgeber zu verlassen und sich einen neuen zu suchen. Und dabei ist herausgekommen, dass 78% ihren Arbeitgeber verlassen würden, wenn der Arbeitsplatz schlecht für die psychische Gesundheit ist. Das ist schon mal eine ganz große Nummer, finde ich. Was sind denn Einflussfaktoren, die sich auf die mentale Gesundheit am Arbeitsplatz auswirken?
Sicherlich Stress. Ne, so, also Stress sowohl, also da muss man ja unterscheiden, ob es eben positiver oder negativer Stress ist. Aber Stress ist sicherlich etwas, was sich auswirkt auf die Gesundheit der Mitarbeitenden. Jetzt muss man natürlich schauen, wie resilient sind die von Haus aus, die Menschen. Ne? Also auch da die Belastungslevel und die Stressresistenz in Anführungsstrichen eines Mitarbeitenden, die kann man nicht pauschal benennen und kann sagen, so jeder in dieser Organisation darf nur Stresslevel 100 erfahren und alles darüber hinaus wäre sozusagen nicht okay oder schlecht, sondern das ist sehr, sehr individuell und das macht es, glaube ich, auch so ein bisschen komplex für uns im People and Culture Business, weil wir natürlich individuelle Lösungen finden müssen und nicht einfach sagen können, so das sind jetzt Gesundheitsmaßnahmen und das sind Wellbeing-Maßnahmen und die greifen alle gleich. Sondern da muss man eben auch individuell schauen, was haben wir für eine Kultur in der Organisation. Auch das ist im Übrigen etwas, was sich auf die mentale Gesundheit auswirkt. Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen in dieser Organisation, sei es Freundschaften, sei es professionelle Beziehungen zu Führungskräften, Vorgesetzten, KollegInnen oder eben auch KundInnen. Das ist im Übrigen auch etwas, was auf die mentale Gesundheit einen sehr, sehr starken Einfluss hat, ist, was ist da für eine Dienstleistungskultur? Ne? Und ist das ein Dienstleistungsjob? Ist das ein Service, den wir da anbieten? Bin ich da Stressoren ausgesetzt tagtäglich, wo ich vielleicht mit wütenden KundInnen sprechen muss? Und wie nah lasse ich das an mich ran? Also mentale Gesundheit ist, glaube ich, gar nicht so trivial. So dieses One-Size-Fits-All gibt es da nicht, sondern man muss ganz genau hinschauen, was ist das Servicemodell oder was ist das Geschäftsmodell der Organisation? Und wie ist die Kultur und wie sind die Menschen darin? Dann, wenn man das übereinander legt, dann sieht man sehr schnell, wo liegen da Stolpersteine.
Ja, das ist echt eigentlich ein wahnsinnig kompliziertes Thema, ne? Wie du es schon gerade gesagt hast. Es gibt kein One-Size-Fits-All, aber auf der anderen Seite, was können Unternehmen dann tun? Man kann sich ja nicht, weiß ich nicht, wenn man 500 Angestellte hat, kann man dann nicht 500 verschiedene Ansätze haben, sondern irgendwelche Dinge müssen ja vielleicht einfach allgemein geregelt werden und dann muss es Möglichkeiten geben, darauf individuell einzugehen. Ja, am Ende oder später möchte ich dich auch nochmal nach konkreten Tipps fragen. Da können wir vielleicht da nochmal drauf eingehen, wie man da diesen Spagat vielleicht hinbekommt. Aber vielleicht noch zu den Einflussfaktoren. Das ganze Thema Führung, Führungskultur ist ja, glaube ich, auch etwas, was da ganz, ganz stark auf die Gegebenheiten von Mitarbeitenden am Arbeitsplatz irgendwie einspielen. Wird ja auch gesagt, Mitarbeitende verlassen kein Unternehmen, sondern sie verlassen ihre Manager. Das spielt ja auch so ein bisschen rein. Um wieder so ein bisschen die Brücke zu unserer Studie zu bringen, das war nämlich auch einer der Gründe, schlechte Führung oder mangelhafte Führung. Da haben, glaube ich, zu 75% der befragten Personen gesagt, dass das ein Grund wäre, den jetzigen Arbeitgeber zu verlassen. Und Führung ist ja auch ein Thema, mit dem du dich ganz intensiv beschäftigst. Vielleicht jetzt in dem Zusammenhang, woran erkenne ich vielleicht eine schlechte Führung? Also bestimmt gibt es da total offensichtliche Dinge, die wir jetzt aufzählen könnten, aber vielleicht auch aus der Sicht einer Führungskraft. Woran kann ich vielleicht erkennen, ob mein Führungsstil schlecht ist oder vielleicht dazu führt, dass es meinen Mitarbeitenden oder meinen Direct Reports schlecht geht?
Also ich glaube, das Schlimmste, was du nicht tun kannst, ist nicht zu reflektieren. So jetzt, das waren ziemlich viele Nichts, aber also wenn du selber Führungskraft bist, und du merkst, dass du irgendwie ständig in Konflikten aneckst, aber die Leute dabei nicht erreichst. Also du sagst Dinge und das ist so ein typischer Satz. Ne? Ich habe das schon so oft erklärt, aber irgendwie hört mir keiner zu. Oder die machen nicht das, was ich möchte. So, solche Sätze habe ich oft gehört. Dann muss ich sagen, ja, Zeit, dich selbst zu reflektieren. Zeit, darüber nachzudenken, was du an deiner Führung ändern kannst, damit du die Menschen gut erreichen kannst und damit die Menschen dich verstehen, was du von ihnen möchtest. Ne? Also was du falsch machen kannst, du kannst eine Menge falsch machen als Führungskraft. Ich glaube, die wichtigste Aufgabe ist, die Leute nicht zu demotivieren. Also eine Grundhaltung zu entwickeln. Meine Leute im Team, die kommen erstmal motiviert auf die Arbeit und die haben Bock, was zu bewegen und die haben Lust, was zu leisten. Die sind erstmal per Default sind die alle super motiviert und leistungsstark. Und dann ist es meine Aufgabe, diese Motivation nicht kaputt zu machen. Als Führungskraft. Das mache ich nämlich über die Zeit, indem ich zum Beispiel micromanage, indem ich Aufgaben ohne ganz klar Definition of Done, ohne ganz klares Ziel übertrage und einfach mich da nicht konkret genug zu äußere, was ich erwarte, indem ich zum Beispiel auch mich davor scheue, Entscheidungen zu fällen und zu diesen Entscheidungen zu stehen oder auch mich davor scheue, Konflikte einzugehen und damit eben andere Leute toleriere, die vielleicht nicht so gut fürs Team sind oder die eben sich gegen die Teamkultur verhalten. Auch sowas muss ich dann sicherstellen. Ich muss einen sicheren Raum schaffen, in dem sich jeder so gesehen und wahrgenommen fühlt, wie er oder sie ist und bereit ist, dann auch ein persönliches Risiko einzugehen, sich vulnerabel zu zeigen, also diesen Raum von psychologischer Sicherheit zu schaffen, ist eigentlich die wichtigste Aufgabe. Und wenn man das umdreht, dann toleriere ich zum Beispiel eben, dass hinterm Rücken gesprochen wird. Ich spreche vielleicht selber über Leute, die nicht im Raum sind. Ich habe Scheu, irgendwie Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu fällen, aber eben auch kritische Themen anzusprechen. Das sind alles so Dinge. Wenn ich das mache im Alltag, dann mache ich es meinem Team echt schwer, mich als Führungskraft zu akzeptieren. Und damit löse ich natürlich Stress aus. Also da werden wir wieder bei dem Thema mentale Gesundheit. Damit habe ich natürlich einen riesen Impact darauf, wie viel Stress ich ins Team gebe. Wenn ich unkoordiniert Aufgaben reingebe und die Leute immer wieder Loops fahren müssen, weil sie irgendwie die Aufgabe nicht verstanden haben und da Aufgaben doppelt und dreifach gemacht werden, wenn ich toleriere, dass irgendjemand sich toxisch verhält und ich dagegen nichts tue, bis hin zu Mobbing oder wie auch immer. Also wenn ich sowas toleriere, dann sorgt es natürlich dafür, dass mir mein Team auch mental wegbricht.
Ja, also würdest du sagen, dass man eigentlich gar nicht so sagen kann, okay, es gibt jetzt diese 5 Aspekte, die beeinflussen die mentale Gesundheit, sondern dass es eigentlich ein großes Ganzes ist, was sich irgendwie gegenseitig beeinflusst, wie du gerade gesagt hast, wenn mein Führungsstil irgendwie nicht ganz korrekt ist, dann das löst Stress aus,
Also es gibt sicherlich Studien dazu, die irgendwie ganz sauber aufdröseln, welche Einflussfaktoren es gibt auf mentale Gesundheit. Aber letztendlich muss man immer so ein bisschen auch systemisch betrachten, was ist da gerade individuell in dieser Organisation los. Ganz sicher jegliche Form von Mobbing, Stress, toxischem Verhalten, jede Form von Druck, der vielleicht auch negativ ausgelebt wird, der jemandem auch vielleicht einen schlechten Einfluss auf jemanden hat. Also sowas ist natürlich nicht förderlich für die mentale Gesundheit.
Ja, was kann man denn dann machen? Also ich höre irgendwie so raus oder erlebe es ja auch selber, dass ja mentale Gesundheit ist kein geradliniges Konzept. Das ist sehr groß, das ist sehr individuell, hatten wir eingangs schon gesagt. Was mache ich denn jetzt als Unternehmen? Wenn ich jetzt ein Unternehmen leite mit 300 Mitarbeitenden und auch gerade in der aktuellen Zeit, wo fange ich denn überhaupt an, um dafür zu sorgen, dass es meinen Mitarbeitenden gut geht?
Ja, auch dazu habe ich eine ganz klare Meinung. Ich würde immer sagen, die Benefits sind die Obstkörbe der mentalen Gesundheit. Also was ganz viele nämlich machen ist, sie sagen dann, ja, okay, wir brauchen mentale Gesundheit, wir wollen was für das Wellbeing der Mitarbeitenden tun. Und Wellbeing bedeutet, wir organisieren Benefits, Essensgutscheine, Fitnessstudio-Gutscheine, wir holen Jobrat, die sollen sich bewegen, und geben sich dann so ganz viel in Maßnahmen rein, machen sogar Budget frei, alles schön und gut. Aber ich sage, das ist nichts anderes als der Obstkorb, der da in der Küche steht oder eben die Mateflasche im Kühlschrank. Das ist nice to have. Wenn aber die Grundlagen nicht vorhanden sind, nämlich eine anständige und wertschätzende Grundhaltung der Mitarbeitenden gegenüber, also das Mindset, das ist das A und O und wirklich so die Basis aller Kulturelemente in der Organisation. Und dann, wenn dann auch die Kultur und die Führungskultur ist ja maßgeblich diejenige, die Einfluss auf die restliche Organisationskultur hat. Wenn die Führungskultur nicht da ist, dann kannst du so viele Benefits und AK-Obstkörbe hinstellen, wie viel du möchtest. Es wird dir nichts bringen. Ne? So, das heißt, also ich muss starten bei mir. Und das ist natürlich unbequem. Die meisten starten natürlich viel lieber mit Obstkörben und mit Benefits, weil das ist viel einfacher. Ne? Du kannst sagen, so viel Budget gebe ich drauf und dann habe ich in die mentale Gesundheit meiner Mitarbeitenden investiert. Viel wichtiger ist es aber tatsächlich mal nach innen zu schauen und zu gucken, was ist mein persönlicher Beitrag als Geschäftsführung, aber genauso, was ist der persönliche Beitrag des ganzen Leadership-Teams auf die mentale Gesundheit zu schauen. Und auch auf die Strukturen zu schauen, wie sehr lebe ich das vor. Also zur mentalen Gesundheit gehört natürlich auch eine Form von Entgrenzungsmöglichkeiten zu schaffen. Manche Leute, die haben gerne einen fließenden Übergang, die sitzen gerne noch um 10 Uhr abends an der E-Mail, weil sie dafür tagsüber vielleicht die Flexibilität haben, mit ihren Kids zusammen zu sein. Und andere Leute, für andere Leute ist es schwierig. Und genau das auch zu schaffen und zu sagen, hey, es ist okay, wenn du bestimmte Präferenzen hast, solange das mit dir und deiner Familie und deinem Leben in Einklang ist, ist es völlig okay. Aber ich erwarte nicht und ich feiere vor allem nicht, wenn jemand um 10 Uhr abends eine Mail schreibt, ne? Und lobe das nicht. Also sich selber da auch als Führungskraft zu reflektieren und mit gutem Beispiel voranzugehen, ist total wichtig.
Ja.
Also was kann man tun? Man startet bei sich, idealerweise auch bei der Geschäftsführung und bei den Führungskräften und geht dann eben aber auch in die Belegschaft damit. Und das kann man sehr gut auch in Workshop-Formaten zum Beispiel machen, sich mal zu hinterfragen, zusammenzusetzen und zu sagen, hey, was sind denn unsere Prinzipien der Zusammenarbeit? Wie wollen wir denn mentale Gesundheit hier sicherstellen? Ja. Mentale Gesundheit ist ja nichts anderes als ein Synonym für jeder kann resilient bleiben in dieser Organisation und muss nicht krank werden.
Ja.
Aber es gibt auch ganz einfache Maßnahmen, die präventiv auch helfen. Wir haben bei Happy People zum Beispiel sogenannte Joker-Tage. 4 Joker-Tage im Jahr, die du ziehen kannst, wenn du nicht krank bist, aber auch nicht wirklich fit to rule bist, sozusagen, ne? Oder fit to work bist. Das kann also zum Beispiel ein Fall sein, du merkst, wow, mich macht es gerade fertig, mein Wissen, dass ich morgen auf eine Dienstreise muss und den Koffer packen muss und die nächste Woche wird so stressig, ich habe richtig Bauchschmerzen. Aber wenn ich mich jetzt krank melde, dann wird meine Kollegin vielleicht alleine fahren müssen und ich lasse sie im Stich und das, obwohl ich eigentlich gar nicht krank bin. Also habe ich ein schlechtes Gewissen. Und um das wegzunehmen, um zu sagen, hey, das ist nicht, du bist nicht krank, aber damit du nicht krank bist in 2 Wochen vor lauter Belastung, kannst du jetzt einen Joker-Tag ziehen und kannst irgendetwas für dich tun an diesem Tag, was dich wieder in deine Stärke bringt. Und deswegen sind Joker-Tage im Prinzip keine Krankheitstage und sie sind auch keine Urlaubstage, weil Urlaub plant man ja meistens, sondern es ist wirklich für den Ad-Hoc-Moment, wo du merkst, oh, das überwältigt mich jetzt gerade. Ich hätte ein schlechtes Gewissen, mich krank zu melden, aber ich weiß ganz genau, wenn ich diesen Tag ziehe, zahle ich präventiv auf meine mentale Gesundheit ein. Dafür sind die Joker-Tage da.
Cool. Ja, das ist auch das erste Mal, was ich von Joker-Tagen höre. Richtig cool. Also es sind wirklich dann auch die Tage wirklich auf, dass es Menschen auch mental einfach gut geht, ne? Also nicht, ich merke, ich habe jetzt eine Erkältung, steht mir jetzt bald bevor, sondern nee, es geht wirklich, dass ich meinen Kopf...
Nee, dann kannst du dich ja auch krank melden. Genau.
Ja, genau. Dass ich meinen Kopf freikriege. Ein super spannender Ansatz und dann in der Praxis wird das dann auch so angenommen, also wenn ich jetzt den Joker-Tag bei dir einreiche und sage so, ich brauche den jetzt, dann kommen auch keine Fragen, sondern einfach ja klar, mach und
genau.
Okay, cool.
Meistens ist es so, also bei uns ist es jetzt so, aber das ist ganz unterschiedlich, ne, wie die Organisation auch handhaben wollen und können. Bei uns ist es so, dass das Team schon so gewissenhaft ist, sich die wenigsten sich trauen, also nicht trauen, sondern einfach sagen, hey, ich kommen auch noch mit einem ausgerissenen Bein in so einem Workshop, so, dass ich als Führungskraft da auch, da wären wir auch bei dem Thema Fürsorgepflicht. Ich glaube, das ist auch etwas, was Führungskräfte tun können, ist einfach auch hier wieder eine Entscheidung auch zu fällen im Sinne der Mitarbeitenden, ne? Zu sagen, hey, das ist ein Fall für einen Joker-Tag, nimm den, genau dafür sind die gedacht,
ja.
Bevor du nachher auf dem Zahnfleisch läufst und dann vielleicht in 2 Wochen umkippst und dann vielleicht auch für 3 Wochen ausfällst.
Ja.
Also es ist auch wieder im Sinne einer Organisation. Ne? Organisationen sagen immer, ja, was soll ich den Mitarbeitern noch mehr geben? Das höre ich auch ganz häufig. Das sind ganz andere Zeiten. Was denn noch? Ja, so. Ja. Und dann sage ich immer, ja, aber es ist in deinem Sinne. Also es ist wirklich in deinem Sinne, weil du hast nichts davon, wenn du deine Mitarbeitenden ans Limit fährst und sie dann irgendwann umkippen oder aussteigen.
Ja.
So, beides wird dich mehr kosten.
Meinst du denn, dass die Gefahr, dass es Mitarbeitenden mental schlecht geht jetzt in den letzten Jahren, dass die Gefahr größer geworden ist, dadurch, dass viele ja auch im Homeoffice arbeiten und so ein bisschen die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben so ein bisschen verschwimmt? Ich meine, man fällt halt morgens aus dem Bett, setzt sich direkt an den Laptop und hört abends irgendwie nicht auf, weil du musst ja nur irgendwie in den nächsten Raum gehen und nicht jetzt noch die Bahn nach Hause.
Mhm.
Ist das auch gefährlich? Und wenn ja, was kann man da als Unternehmen machen?
Ja, also sicherlich. Es gibt verschiedene Faktoren, die, glaube ich, das Risiko mittlerweile erhöhen. Das eine ist die Komplexität und Schnelllebigkeit unserer Arbeit, die tagtäglich irgendwie so, wir müssen mittlerweile so viele Nachrichten managen, so viele Informationskanäle, auf die wir reagieren müssen, dass das sicherlich nicht zuträglich ist für unsere mentale Gesundheit. Dann der Faktor, dass wir ziemlich viel alleine zu Hause sind oder eben auch, wenn wir nicht alleine zu Hause sind, dann als Familie zu Hause sind. Beides hat seine Vor- und Nachteile und beides hat seine Challenges. Also auch die Eltern mit Kids haben sicherlich eine höhere Belastung im Homeoffice als auf der Arbeit. Das mag man kaum glauben, aber es ist so.
Ja.
Und gleichzeitig auch die Singles, die alleine zu Hause sitzen den ganzen Tag und kaum echte soziale Interaktion haben, für die ist das natürlich auch nicht zuträglich, weil wir sind soziale Herdentiere, wir mögen das, in Austausch zu gehen. Manche mehr, manche weniger, manche ziehen Energie daraus, manche kostet das Energie, aber letztendlich sind Herdentiere, wäre jetzt übertrieben, aber
ja.
Soziale Wesen. Ne?
Ja.
Und deswegen gibt es sicherlich starke Faktoren, die das im Moment begünstigen, dass mentale Gesundheit zu einem Thema wird oder eben auch zu einem Fokusthema wird.
Ja, ich fand, um nochmal zu diesen Joker-Tagen beziehungsweise zu diesem Thema zurückzukommen, so als Unternehmen, ich habe jetzt verstanden vielleicht, okay, mentale Gesundheit ist wichtig, ich schaue meine Geschäftsführung, was machen wir eigentlich, wie ist unsere Führungskultur, Unternehmenskultur und da räumen wir mal richtig auf und setzen uns oder ja, legen die Grundsteine, aber dann, wie geht's dann weiter? Also damit ist es ja nicht getan, sondern im besten Falle gibt es ja fortlaufende Maßnahmen oder Angebote, mit denen ich meine Mitarbeitenden unterstütze. Was wären das für Angebote zum Beispiel?
Also das wichtigste Angebot, was ich für Mitarbeitenden machen kann, ist zu sagen, wenn du feststellst, dass der Workload zu hoch wird, müssen wir unsere Personalplanung anpassen. Das ist so etwas, das ist auch eigentlich eher etwas, was ein Unternehmen als allerletztes machen, ne, sondern eher sagen, hey, wir müssen dann optimieren, wir müssen automatisieren, wir müssen effizienter werden, bevor wir neue Stellen schaffen. Aber ich glaube, dass das durchaus ein Faktor ist. Also genug Manpower an Bord zu haben, dass die Leute nicht in Stress ausarten. Wir haben uns da von unseren Freunden bei A-Work auch ein Prinzip, ein Arbeitsprinzip geklaut. Das nennt sich Design for Anti-Busy. Mhm. Und das haben wir uns auch ganz dick auf die Fahne geschrieben. Also dafür zu sorgen, dass man so arbeiten kann, dass man sich anti-busy fühlt und eben nicht die Kalender vollpackt. So, also das kann ich tun. Ich kann natürlich dafür sorgen, dass es Maßnahmen und Strukturen gibt in der Organisation, die einfach auch für Anti-Busy Designs sind, im Sinne von, es gibt keine Meetings, die eine ganze Stunde dauern, sondern immer nur Meetings, die 50 Minuten dauern, damit die Leute genug Zeit haben für die Übergänge. Dann vielleicht eben auch regelmäßig in Austausch zu gehen, Team-Retros zu machen und zu gucken, was stresst uns regelmäßig und da Maßnahmen selber abzuleiten. Auch hier wieder dahin, es gibt kein One-Size-Fits-All, aber wir haben zum Beispiel bei Happy People festgestellt, dass es uns total gestresst hat, montags schon in Jo-Fixes und in Meetings mit unseren Kunden zu stolpern, ohne abgestimmt zu sein und gesynkt zu sein. Und das hat uns so gestresst, dass wir gesagt haben, das machen wir nicht mehr. Wir machen montags jetzt einfach einen internen Meeting-Montag. Das heißt, montags gibt es nur interne Meetings, um uns zu synken, um uns abzudaten, aber auch für interne Themen, wie die Team-Retro oder strategische Themen, das ist ein fester Block. Und da brauchen wir auch nicht irgendwie dann 12 Leute zusammensuchen und nach Terminen suchen, wenn wir ein strategisches Thema haben. Das ist klar, das besprechen wir dann an einem Montag. Und damit starten wir sehr entspannt in die Woche. Viel, viel entspannter für uns alle.
Ja.
Genau. Und da muss man halt einfach gucken, was ist das Business und wie sind die Strukturen und was braucht das Team, um eben entspannter arbeiten zu können.
Ja, cool. Das ist der interne Meeting-Montag. Den finde ich gut.
Ja, voll gut.
Ja, am Anfang haben wir uns ja so ein bisschen über den Obstkorb amüsiert. Was sind denn neben diesen Strukturen oder dieser psychologischen Sicherheit am Arbeitsplatz vielleicht noch solche Art von Angeboten? Jetzt nicht der Obstkorb, aber du hattest ja vorhin auch schon erwähnt. Ich meine, der Obstkorb ist auch gut.
Ich finde den Obstkorb nicht schlecht. Der Obstkorb ist richtig gut. Darum, ja.
Wir haben seit kurzem auch wieder den Obstkorb. Nach Corona ist er wieder bei uns eingezogen bei der Arbeit und ich finde ihn ehrlich gesagt sehr toll. Aber ja, er ist nicht das Benefit Number One, aber ein...
Absolut, aber ein wichtiges Benefit, absolut. Ja. Also ich will den Obstkorb gar nicht so, der wird halt ganz häufig, ne, so im Internet
ja,
als das Synonym
ich
für
weiß, ja,
am Thema vorbei genutzt. Aber natürlich kann ich als Unternehmen auch darauf achten, dass es meinen Mitarbeitenden gut geht, auch im Sinne einer physischen Gesundheit. Also das eine ist die psychische Gesundheit, mentale Gesundheit. Aber man weiß ja auch, dass eine physische Gesundheit auch enorm viel Impact auf die mentale Gesundheit hat. Das heißt, Bewegungsräume zu schaffen, den Leuten die Möglichkeit zu geben, zwischen zwei Meetings einfach mal 10 Minuten um den Block zu laufen. Oder auch, warum denn nicht selber als Führungskraft zu sagen, dieses Meeting heute machen wir im Spaziergang. Mhm. Wir telefonieren, statt eben einen Videocall zu machen. Und jeder spaziert in seiner Hut, in seinem Viertel irgendwie um den Block. Aber wir machen das Meeting im Laufen. Gemeinsame Bewegungsaktionen zu starten, natürlich. Also auch das ist total wichtig. Achtsamkeitssessions anzubieten, Yoga anzubieten, andere Formen von Benefits, wie ich sie vorhin genannt habe, ne, von Jobrad über Fitnessstudio bis hin zu Essensgutscheinen und sowas, damit die Leute sich halt einfach gesünderes Essen kaufen können. Ich kann natürlich auch in der Company darauf achten, dass wir Teesorten da haben, dass Wasser da ist, dass wir eben keine Cola anbieten und dass es ein Obstkorb ist statt einem Snackkörbchen. Da ist er wieder. Also da ja, also das kann ich schon. Da gibt es ganze Excel-Sheets, die wir befüllt haben mittlerweile mit Maßnahmen und Benefits, die wir zusammengetragen haben.
Oh, spannend.
Weil das sicherlich auch ein Erfolgsfaktor ist, wenn das andere stimmt. Dann ist das Sahnehäubchen. Damit anzufangen wäre fatal. Aber wenn das andere stimmt, dann ist das sicherlich das Sahnehäubchen für das ganze Thema.
Ja, das ist, glaube ich, super wichtig, dass du das so nochmal sagst, weil ich glaube, auch Mitarbeitende erkennen das ja auch, wenn das nur so eine so eine halbe Sache ist, die ein Arbeitgeber anbietet, wie, ja, hier ist jetzt der Obstkorb, viel Spaß, aber natürlich, wenn die Strukturen nicht geändert werden, dann bringt mir das halt auch nichts. Meine Mitarbeitende sind ja auch nicht dumm, sondern können da vielleicht dann auch ein bisschen durchschauen oder können den Arbeitgeber auch durchschauen. Deswegen total wichtig, dass die anderen Sachen erstmal stimmen müssen und alles andere ist dann nice to have, oder? So wie ich freue mich jetzt sehr über das frische Obst im Büro.
Das freut mich sehr, dass du dich so freust.
Ja, also, so oft habe ich auch noch nie über diesen Obstkopf gesprochen wie hier mit dir heute. Aber ich hatte vor einer Woche war eine Freundin bei mir zu Besuch, die arbeitet in einem großen Konzern und die hatte erzählt, dass bei denen auch das Thema mentale Gesundheit ganz groß geschrieben wird. Und sie hatte mir von einer Maßnahme erzählt, die anbieten, die ich total cool fand. Und zwar haben die intern Coaches zur Verfügung. Also wenn man selbst als Angestellte oder als Angestellter merkt, okay, irgendwie mir geht's nicht gut oder ich bin irgendwie kurz vor einem Burnout oder passiert einfach zu viel oder vielleicht erkennt das ja dann auch eine Führungskraft, hat man die Möglichkeit, mit einem Coach zu sprechen. Und das fand ich total cool, das hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Gut, es ist auch ein Konzern, die haben natürlich auch nochmal andere Ressourcen oder Mittel, solche Dinge dann auch for free anzubieten. Aber das fand ich ganz schön, weil, um nochmal vielleicht zurück auf diese One-Size-Fits-All und Individualisierung zurückzukommen. Im Grunde, klar, du bietest einen Coach an, der ist für alle da, aber dann, je nachdem, wie man ihn dann selber nutzt, zielt es ja auf die individuellen Bedürfnisse ab. Ja, vielleicht, vorhin hatte ich das ja gesagt, wir wollen da nochmal drauf eingehen, vielleicht können wir das noch einmal kurz machen, diesen Spagat zwischen One-Size-Fits-All und dieser Individualisierung, weil ich stelle mir das sehr schwierig vor, wie man irgendwie alle glücklich machen kann. Vielleicht hast du da noch einen Tipp oder Einblicke aus deiner Arbeit.
Meine Erfahrung ist, du wirst nicht immer alle glücklich machen.
Okay.
Also der Anspruch ist einfach so. Das tut mir leid.
Das stimmt.
Ich muss dir diese Illusion nehmen. Also den Anspruch zu haben, alle glücklich zu machen, das ist sehr, sehr schön, aber
nicht realistisch.
Ja. Unrealistisch aus meiner Sicht, weil es immer Menschen geben wird, die sagen, nee, das ist aber nicht das, was ich brauche, ich brauche was anderes. Und dann musst du natürlich gucken, finde ich dann eine Individuallösung und will ich das wirklich als Großkonzern 365.000 Mal machen, Individuallösung. Deswegen, na klar, brauchst du irgendwie Mainstream-Lösungen für die große Masse, die du anbieten kannst. Und da gehören natürlich auch Coaches, da gehören auch solche Geschichten wie soziale Arbeit, ne? Also wirklich eine Sozialstelle anzubieten, wo die Leute hingehen können, wo sie über ihre Sorgen sprechen können, ohne dass sie Konsequenzen für ihre Arbeit befürchten müssen. Also ja, sich ein Maßnahmenpaket zu überlegen, was erstmal vom Groben zu gehen ins Feine, sich ein Maßnahmenpaket zu überlegen, was zu unserer Kultur und zu unserer Organisation passt. Das ist ja schon nicht mehr one size fits all, sondern erstmal schon mal auf die Kultur und dann von der Kultur auf das Individuum zu gehen. So rum kann ich mir das gut vorstellen. Das heißt, du fängst im Prinzip mit einem Maßnahmenpaket an. Und das machst du idealerweise, nachdem du die Mitarbeitenden gefragt hast. Also auch das ist häufig so ein Thema. Leute ziehen dann los und denken sich die wildesten Konzepte und wildesten Benefits-Konzepte der Welt aus. Und wenn du die Mitarbeitenden fragst, ihr habt diese Liste an Benefits, was hättet ihr denn gerne? Und die dann sagen, ich hätte gern 2 Tage mehr Urlaub. Dann ist es so augenöffnend, ne, zu sagen, hey, starte doch einfach mal damit, deine Mitarbeitenden zu fragen, was sie dann gerne hätten, was ihnen helfen würde. Mhm. Und dann nimmst du erstmal die Mehrheit der Antworten und fängst damit an. Und dann kannst du immer noch Individuallösungen finden.
Ja.
Aber hinzugehen und zu sagen, ich nehme jetzt einfach eine Standardanbieter für Benefits und stülp die über und gib Budget rein, ist halt, wären wir wieder bei dem Obstkorb. Also individuell fragen, gucken, was brauchen wir in der Organisation, was passt zu unserer Kultur im nächsten Schritt. Was muss dafür passieren an Maßnahmen, um das Mindset sicherzustellen, dass es auch da ist, gerade in der Führung. Und dann gucken, welche individuellen Cases haben wir denn dann überhaupt noch.
Ja, vielen Dank, Jelena.
Sehr gerne.
Das, ja, ich finde, ja, es ist ein großes Thema, aber jetzt im Laufe des Gesprächs kann ich schon sehen, wie man das gut runterbrechen kann und auch wirklich als Unternehmen anfangen kann oder sich dieses große Thema irgendwie annehmen kann und auch gute Angebote seinen Mitarbeitenden machen kann. Deswegen vielen Dank für deine Insights, für deine Tipps. Der arme Obstkorb.
Genau, der hat geklingelt ohne Ende.
Ja, und ja, wo kann man dich denn finden oder dich und Happy People, falls jetzt jemand total inspiriert ist und vielleicht diese Excel-Tabelle auch gerne mal sehen würde? Ich würde ja auch gerne mal reinschauen, was es alles für Maßnahmen gibt.
Ja, ich gebe das mal ins Team, die werden sich die Haare raufen, dass ich jetzt der Excel-Sheet aufbereitet haben möchte. Aber nein, ich frage mal das Team, ob wir die mal hübsch machen können. Die ist im Moment sehr... sehr unlieb einfach für uns, sozusagen als Mini-Datenbank gedacht. Aber vielleicht stellen wir die euch zur Verfügung. Man findet mich auf jeden Fall auf LinkedIn, auch auf den anderen Social-Media-Kanälen. Wenn man Jelena Klingenberg eingibt, dann kommt man eigentlich relativ schnell zu mir und damit auch zu Happy People. Ihr findet uns aber auch unter www.happypeople.de, alles ohne Vokale, bis auf das DE. Auch auf allen anderen Social-Media-Kanälen. Also wenn ihr HPPYPPL eingibt bei Google, dann sollte das eigentlich auch relativ schnell uns ausspähen.
Sehr gut. Ja, wir packen die Links auch nochmal hier in die Shownotes, dann ist das Ganze noch einfacher. Kommt man direkt zu dir.
Und wir machen uns schon mal an die Excel-Liste.
Perfekt, super. Ja, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Sehr gerne. Vielen Dank euch.
Tschüss. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Teilt sie gerne mit eurem Netzwerk und falls ihr noch Anregungen oder andere Themenwünsche habt, freue ich mich über eure Nachricht auf LinkedIn. Bis zum nächsten Mal!